ARD. MDR aktuell. Das Interview der Woche.
Mit Sven Kochale. Im Nahen Osten ist die Hoffnung zurückgekehrt. Für den Gazastreifen ist eine Waffenruhe vereinbart und die israelischen Geiseln sind frei. Nun wird an einem Plan gearbeitet, der der Region dauerhaften Frieden bringen soll. Im Hintergrund zieht US-Präsident Donald Trump die Fäden und er dürfte nun auch wieder etwas zuversichtlicher sein, im Ukraine-Krieg eine Lösung finden zu können. Doch ist das überhaupt vergleichbar und welche Perspektive hat die Ukraine nach gut 3,5 Jahren Krieg gegen Russland? Darüber haben wir mit dem Osteuropa-Kenner Professor Karl Schlögel gesprochen, und zwar kurz bevor der Historiker an diesem Sonntag mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels ausgezeichnet wird. In der Begründung heißt es, Karl Schlögel hätte als einer der ersten von der aggressiven Expansionspolitik Wladimir Putins gewarnt und er hat damit eine Gefahr beschrieben, die viele nicht sehen wollten oder konnten. Ich grüße Sie.
Guten Tag, grüße Sie auch.
Wie schmerzhaft ist es, mitunter recht zu haben?
Ja, natürlich tut es weh, wenn etwas über einen hereinbricht und ein bestimmtes Bild, das man sich von der Welt gemacht hat, dass das aus den Fugen ist und man sich neu orientieren muss, in gewisser Weise Abschied nehmen muss von dem, was man weiß, womit man sich vertraut gemacht hat. Das sind ja immer schmerzliche Vorgänge. Und das Wort von der Zeitenwende markiert das ja in gewisser Weise auch. Man muss sich neu aufstellen. Das ist ein komplizierter Vorgang. Das ist nicht einfach ein Schalter umlegen, sondern es geht ja das, was der Historiker Reinhard Koselleck den Erfahrungshorizont genannt hat. Das geht ja in gewisser Weise in die Brüche und man muss sich neu diesen Horizont zusammenbauen, was in so unübersichtlichen Situationen wie jetzt ziemlich schwierig ist.
Über diese Situation reden wir gleich so ein bisschen, aber wenn Sie sich zurückerinnern, was war für Sie der Punkt, wo Sie gesagt haben, da braut sich was zusammen?
Ich habe es ja relativ spät bemerkt und ernst genommen. Im Grunde ist es bei mir mit einer Reise nach der Okkupation der Krim verbunden gewesen. Ich bin im Frühjahr 2014 in den Donbass gefahren und habe mit eigenen Augen diese Subversion und die Übernahmeversuche in Charkiw, in Slowjansk, in Donetsk, in Mariupol und in Odessa beobachtet. Und das ist eigentlich mein erster starker Eindruck gewesen, dass es hier ernst geworden ist und dass wir es mit Kriegsaktivitäten zu tun haben. Ich muss vielleicht erklären, warum das so spät gewesen ist. Ich hatte eigentlich keine Illusion, was das Putin-Regime angeht. Dazu war ich zu eng mit den Freunden und Kollegen von Memorial seit den End-80ern Jahren verbunden. Aber ich war eigentlich überzeugt, dass die russische Gesellschaft resilient, widerstandsfähig genug sein würde, so sehr beschäftigt mit der Einrichtung ihres Alltags, ihres Lebens, dass sie sich auf solche abenteuerlichen Aktionen wie die Okkupation der Krim und dann die Subversion in Donbass nicht einlassen würde. Und man muss sagen, ich habe mich eigentlich mehr immer interessiert dafür, wie eine Gesellschaft tickt. Und ich hielt es für unwahrscheinlich, dass die russische Gesellschaft sich in diese Stimmung versetzen lassen würde, nämlich den Krieg, jedenfalls was die Krim angeht, enthusiastisch mitzumachen, mitzufeiern und bis auf den heutigen Tag auch diesen ungeheuren Krieg gegen die Ukraine mitzutragen. Und das ist ein großes Rätsel, wie man das eigentlich erklären kann.
Ja, lassen Sie uns über dieses Rätsel reden. Wie schafft es aus Ihrer Sicht der russische Präsident Wladimir Putin, sein Land auf diesem Aggressionskurs zu halten? Offenbar auch, weil er die Gesellschaft erreicht oder unterdrückt oder gängelt?
Ja, ganz bestimmt. Und ich glaube, man hat das lange unterschätzt, wie er die Medien, die Öffentlichkeit im eigenen Land beherrscht. Ich habe immer darauf bestanden, dass man eigentlich die Neuartigkeit des Putin-Regimes ernst nimmt und analysiert. Da sind ja Elemente, die auf die vorrevolutionäre, vorsowjetische Tradition zurückgehen. Die Mobilisierung der Orthodoxie, die Abrufung des Sowjetpatriotismus, aber auch faschistische Praktiken wie ethnische Säuberung, die Russifizierung der ukrainischen Bevölkerung in den besetzten Gebieten und natürlich eine ungeheure und unfassbare grausame Kriegführung. Und es gibt ja immer verschiedene Namen, womit man das Putin-Regime charakterisiert. Neues Zarentum, Neototalitarismus, manchmal auch Faschismus. Ich glaube, dass die Analyse dessen, was das Putin-Russland heute ist, dass das uns noch bevorsteht. Und es gibt ja keine ernstzunehmenden Meinungsumfragen mehr, aber es ist, glaube ich, klar, dass die große Mehrheit der russischen Bevölkerung diesen Krieg bisher mitträgt, dass es zwar keine große Begeisterung gibt und alle das Gefühl haben, dass das irgendwie nicht gut gehen kann, aber er wird mitgetragen, weil man wahrscheinlich keine Alternative sieht und mitgetragen, weil man hofft, dass alles zu Bedingungen Putins und zu den russischen Bedingungen ausgeht, das heißt zu Bedingungen der Kapitulation und der Unterwerfung einer unabhängigen Ukraine.
Sie haben jetzt Vorschläge gemacht, Faschismus, Zarismus, heißt das, Sie selbst haben sich noch für keine Kategorie entschieden oder die gibt es vielleicht noch gar nicht, die Definition, die hier die treffende wäre?
Nein, ich finde ja, und darauf bestehe ich, die Neuartigkeit des Phänomens anzuerkennen, damit man sich an die Arbeit macht und nicht sich auf überholten und nicht mehr passenden Begriffen auszuruhen. Also es ist eigentlich eine große analytische Anstrengung notwendig, um aus diesem hilflosen Antiputinismus herauszukommen. Und ich vergleiche es immer, weil ich natürlich auch suche, wie man herauskommt aus dieser Ohnmacht, auch im Begrifflichen und Sprachlichen. Ich habe mich eben sehr intensiv jetzt beschäftigt mit der Arbeit der deutschen Exilanten und Emigranten in den 30er Jahren, wie sie versucht haben, dem Phänomen des Nationalsozialismus auf die Sprünge zu kommen und zu begreifen, was sich da in Mitteleuropa anbahnt. Und das ist eine große Anstrengung gewesen. Und es gibt ja bedeutende Werke über den Doppelstaat von Ernst Fraenkel oder die Dialektik der Aufklärung von den Frankfurtern Horkheimer und Adorno. Aber es ist so, dass wir jetzt selber in eine Situation geraten sind, wo wir selber die Begriffe, die Sprache, die Kategorien finden müssen. Und ich benutze halt bisher Putinismus, um zu sagen, es ist etwas Neues, dem man sich stellen muss. Man darf sich nicht ausruhen auf Analogien und es gibt auch keine Rezepte, die man aus der Geschichte einfach übernehmen kann. Die Geschichte wiederholt sich ja nicht, aber die Geschichte ist lehrreich. Und ich glaube, gerade die Vorkriegszeit oder die Zwischenkriegszeit der 20er und 30er ist außerordentlich lehrreich und informativ. Man kann dort sehr, sehr wichtige Verhaltensweisen, Verhaltenslehren studieren, die auch für heute wichtig sind.
Nennen wir es Putinismus. Das zeigt uns ja, dass dieser Zustand Russland in die Lage versetzt, von seinen Kriegszielen die gesamte Ukraine unterwerfen zu wollen, nicht abrücken will, vielleicht auch nicht abrücken muss, trotz aller Warnungen und Mahnungen und Sanktionen. An welchem Punkt im Ukraine-Krieg sind wir jetzt gerade?
Ich glaube, dass ganz klar ist und es wird auch immer wieder ausgesprochen, also zuletzt in diesem langen Vortrag von Putin auf dem Valdai-Forum in Sochi, wo er 4 Stunden gesprochen hat, es ist ganz klar, es geht um die Kapitulation der Ukraine. Da man an der Front offensichtlich nicht so vorankommt, wie das vorgesehen war, hält man sich an die Zivilbevölkerung und führt einen Krieg, wo Tag und Nacht 24 Stunden lang die Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzt wird und terrorisiert wird. Und diese Form, die Zivilbevölkerung fertig zu machen, darauf zu hoffen, dass sie zusammenbricht, dass sie physisch und moralisch das einfach nicht mehr aushält, das ist die Rechnung und das Kalkül von Putin. Man muss nur wissen, dass er sich mit seinen Kalkülen auch schon verrechnet hat. Das betrifft sowohl das Kalkül, im Sturm- und im Blitzverfahren Kiew zu nehmen, Charkiw zu erobern, eine Parade auf dem Chreschtschatyk in Kiew zu veranstalten. Das hat alles nicht funktioniert. Und ich finde, es ist ganz wichtig zu verstehen, dass auch die Ressourcen, über die ein scheinbar Allmächtiger wie Putin verfügt, dass sie begrenzt sind. Und das betrifft die Ressourcen eines großen und riesigen Staates. Das ist übrigens auch ein Grund, glaube ich, für das Schweigen oder die Zurückhaltung und Passivität der Bevölkerung der Russischen Föderation. Das Land ist einfach so riesenhaft, dass es sehr schwer ist, dass sich überhaupt in Regionen, in Städten kritische Massen bilden, die etwas gegen den Krieg unternehmen könnten. Der Krieg, die Front in der Ukraine ist so weit weg, wenn man in Novosibirsk oder in Irkutsk sitzt. Und das ist natürlich auch etwas, was die putinsche Regie der medialen Welt sehr stark prägt. Und ich würde sagen, das deutsche Publikum sollte sich das russische Staatsfernsehen ansehen, damit man mitbekommt, was da eigentlich los ist. Den Ton, die Bilder, die Rhetorik, um einen sozusagen den Sound mitzubekommen, in dem die Propaganda Putins läuft. Das wäre sehr lehrreich. Ich würde vorschlagen, mal einen ganzen Abend sich nur Moskauer Fernsehen anzusehen.
Das ist das Interview der Woche hier bei MDR aktuell mit dem Historiker und Träger des Friedenspreises des deutschen Buchhandels Karl Schlögl. Sie haben gesagt, dass es ohne eine freie Ukraine keinen Frieden in Europa geben könne. Was würde das bedeuten für den Westen und für Deutschland?
Also wenn die Europäer es nicht schaffen, die Ukraine zu schützen und zu verteidigen, dann ist es ja vollständig klar, es geht weiter. Und das wird im Übrigen auch ausgesprochen. Ich meine, es gibt ja Leute, die sagen, es sei unklar, was die Ambitionen und die Ziele des Putin-Regimes seien. Es wird ja ausgesprochen. Sergei Karaganov, einer dieser intellektuellen Wortführer aus der Kreml-Umgebung, sagt es ja ganz deutlich: Wir werden euch Europäern das Rückgrat brechen. Und es gab ja die Hoffnung, dass mit Trump eine ganz neue Konstellation eintritt, dass plötzlich der Erzfeind Amerika aus der Schusslinie genommen wird und man sich mit ihm zusammentun kann gegen die Europäer. Also die Hetze gegen die Europäer ist ganz massiv. Sie sind die Stören, die Waffen liefern, die zur Ukraine bisher stehen, und die Europäer werden getestet, ob sie es ernst nehmen, ob sie verstanden haben oder ob sie sozusagen sich der Eskalation beugen. Also die ganzen Vorfälle, die seit Wochen berichtet werden, das Eindringen in den Luftraum der baltischen Staaten, die Drohnen, die Anschläge, die hybriden Formen der Destabilisierung und der Verunsicherung, das ist ja alles bekannt. Das zu verstehen, und zwar nicht panisch, nicht hysterisch, sondern zu verstehen als konkretes Testen, ob wir eigentlich uns bewusst sind, was auf dem Spiele steht. Und eine Ukraine, die preisgegeben würde, eine Ukraine, die in eine Satrapie Moskaus und Putins verwandelt würde, das kann man sich ja unschwer vorstellen. Es gibt ja Beispiele, man muss nur in die besetzten Gebiete gehen und sich ansehen, was dort passiert. Ein wildes Regime, wo alles möglich ist, wo Willkür herrscht, wo Leute erpresst werden, den russischen Pass anzunehmen, wo Leute gezwungen werden, ihre Heimat zu verlassen, wo Kinder beschlagnahmt und entführt werden, wo entsetzliche Gräueltaten passieren in den Foltereinrichtungen. Also man kann, was mit der Ukraine passieren würde, das ist keine Fantasie, sondern es gibt das Exempel, nämlich die besetzte Ukraine. Ich meine, ich kann das ja jetzt gar nicht aufzählen und das ist ja auch allen bekannt. Die Zerstörung von Städten, die Zerstörung einer ganzen Industrielandschaft, die Zerstörung, muss man auch sagen, der Errungenschaften eigentlich des sozialistischen Aufbaus. Wenn man sich überlegt, dass die großen Stahlwerke, der Stolz der früheren Sowjetunion, die Stahlwerke in Mariupol, ich war dort auch vor einigen Jahren und habe mir das angesehen, dass diese Schmieden der Modernisierung kaputt gebombt worden sind. Das geht hin bis zu Museen, Bibliotheken und die Städte zurückzubomben. Das ist eine Ungeheuerlichkeit. Und die Frage für mich war ja immer, was wäre eigentlich gewesen, wenn nicht Odessa mit Raketen angegriffen würde, sondern sagen wir Marseille oder Barcelona, vergleichbare Städte, wie Europa dann reagiert hätte. Und da hat man den Eindruck, dass man so im westlich zentrierten Europa nicht so richtig auf der Landkarte hat, dass eben Städte wie Charkiw, Odessa, Lemberg und so weiter, dass das unsere Städte sind. Ja, und dass wir nicht fähig oder nicht willens sind, diese Städte zu schützen. Was, ich glaube, im ersten Augenblick der Invasion möglich gewesen wäre, nämlich sozusagen ein Sky Shield zu errichten und die Angriffe abzuwehren. Ich meine, das große Wunder jetzt ist, ich war vor kurzem zwar nur in Lemberg, aber es ist einfach, ich glaube, für uns eins in diesen ruhigen und geordneten Verhältnissen sehr schwer vorstellbar, dass Städte ihr Normalarbeitstag aufrechterhalten, trotz Ausnahmezustand, trotz jederzeit möglicher Angriffe. Als ich dort war, gab es wieder Drohnen- und Raketenalarm oder am Wochenende gab es eine Prozession mit einem Begräbnis, wo einer der gefallenen Soldaten auf dem Marsfeld in Lemberg beigesetzt wurde. Ungeheuer bewegend und eindrucksvoll, gleichzeitig aber eine Stadt, die lebendig ist, in der es Theater gibt, in der es Diskussionsveranstaltungen gab. Also ich war auf einer Veranstaltung, wo über Trumps Amerika diskutiert worden ist mit amerikanischen Gästen. Also wie hält ein Land, das nun schon über 3 Jahre im Ausnahmezustand, also einer ständigen Bedrohung ist, wie hält das ein Land aus? Und ich bin der Auffassung, dass eigentlich das bisher und noch verschonte und im Frieden lebende Europa sich das ansehen sollte und in gewisser Weise daran auch ein Beispiel nehmen könnte.
Ja, Europa versucht eine Position zu finden und immer wieder taucht diese Beschreibung des stählernen Stachelschweins auf. Meint so viel, dass es Russland, dass es Präsident Putin unangenehm sein muss, ungemütlich, sogar riskant, die Ukraine zu berühren. Wäre das eine Option für ein Ende des Krieges? Wie könnte man sich das vorstellen?
Ja, ich teile diese Auffassung. Und Sikorski, der polnische Außenminister, hat ja im Zusammenhang der Drohnen gesagt, es wäre denkbar beispielsweise, dass man ein Drohnenschild oder Wall errichtet, nicht nur über Polen, sondern auch über der westlichen Ukraine, um zumindest den Kontakt, die Verbindung aufrechtzuerhalten. Ich glaube nur, dass bisher die Eskalationsdominanz, die Putin von Anfang an ausgeübt hat, dass er das weitermacht. Und er ist sich sicher, geradezu auf eine trunkene Weise, selbstsicher, dass er der Herr des Verfahrens ist. Also wenn man sich diese 4-Stunden-Rede auf dem Valdai-Forum angesehen hat, also wie er die Europäer verhöhnt hat, dass sie ja eigentlich gar nicht ernst zu nehmen sind, dass er sich so wunderbar ausgetauscht hat mit Trump, mit dem er sich so gut versteht, wenn nur die Europäer nicht wären. Also ich meine, das verrät natürlich auch etwas, dass er möglicherweise nicht ganz, wie soll ich sagen, mit den Realitäten vertraut ist. Die sind ja nicht ganz so, wie er das interpretiert.
Was trauen Sie denn da US-Präsident Trump zu in dieser Situation, der mit Wladimir Putin gesprochen hat, telefoniert hat, sich mit ihm getroffen hat, der gedroht hat, sich abgewendet hat von Putin? Welche Rolle wird Trump spielen?
Ich glaube, es ist ganz offen. Ich meine, die jetzige Situation, also die, was in den letzten Tagen passiert ist, dass Trump sozusagen offensichtlich gut vorbereitet zu dieser Entscheidung gekommen ist. Er hat wirklich ein bedeutendes Moment erzeugt und das ausgenutzt, um sozusagen einzugreifen und einen Prozess erstmal anzuhalten. Also mit dem Waffenstillstand, der Auslieferung der Geiseln. Ich glaube nur, dass es zeigt, dass Amerika eigentlich, wenn es wollte, die Kraft hat, zu intervenieren und eine Eskalationsdominanz zu brechen oder zum Stillstand zu bringen. Und es gab ja diesen Hinweis mit den Tomahawk-Raketen. Ich kann das militärisch nicht beurteilen. Zumal die Ukraine ja selber inzwischen Verteidigungswaffen entwickelt haben, um die Angriffe aus Russland zu stoppen oder zu stören. Ich glaube, es ist ganz offen, aber eigentlich hätte Trump Kraft und Amerika hätte die Kraft, Putin die Grenzen zu zeigen und ihn sozusagen in die Risiken seines Eskalationsspiels aufzuzeigen. Ob er das tut, das ist sehr die Frage. Und ich meine, die erste Phase der Intervention bis Anchorage, das war ja zum Teil ungeheuerlich, einen Botschafter loszuschicken, also Witkow, der sich stundenlang mit Putin unterhält, interessante und fast zärtliche Bemerkungen austauscht. Ein Mann, der keine Ahnung hat, also der nicht mal wusste, wo die russisch-ukrainische Grenze verläuft, der nicht wusste, wo Kharkiv, Luhansk oder Odessa liegt. Das ist, wie soll ich sagen, ein Ausdruck eines Kollapses eigentlich der diplomatischen Profession. Und man kann nur hoffen, dass jetzt aller Verstand und Überlegung und Expertise, die es ja zweifellos gibt in Amerika, dass das irgendwie ins Spiel kommt. Und
könnte denn dieser Gaza-Friedens- oder Entspannungsprozess in irgendeiner Weise eine Blaupause sein für auch ein Ende des Konfliktes um die Ukraine oder ist das gar nicht vergleichbar?
Ich glaube nur in der Hinsicht, dass es ein Momentum, wie das so schön heißt, gab und vielleicht gibt, dass man ausnutzen kann, um die beiden dort aufeinanderstoßenden Kräfte zusammenzubringen. Das ist ja passiert und Trump hat in gewisser Weise sein Renommee oder sein Prestige mit dieser Tat verbunden. Nur die Situation in der Ukraine ist eine vollständig andere. Die Ukraine ist angegriffen worden, wenn Sie so wollen, könnte man eher sagen, es war, wenn vergleichbar, den Überfall der Hamas auf Israel. Putin stellt die Existenz überhaupt einer unabhängigen und freien und souveränen Ukraine in Frage. Das ist, wenn man so will, auch die radikal-islamistische und Hamas-Linie, nämlich die Auslöschung Israels. Nur die Ukrainer haben sich gewehrt und sie wehren sich. Es ist eine ganz eigene Situation und Zelensky ist seit langem bereit, ohne Bedingungen sich zu treffen. Und Putin weigert sich. Er sagt, ja, also wir sind für diplomatische Aktivitäten, aber in Wahrheit geht es ihm um Zeitgewinn. Zeitgewinn, Zeitgewinn, um die ukrainische Bevölkerung in die Resignation und in die Kapitulation zu bomben. Also es ist eine ganz eigene Situation und es bedarf Diplomatie, die verbunden ist mit Druck und nicht mit, wie das ein russischer Kommentator mal analysiert hat, es bedarf nicht eines Menuets oder eines Pas de deux von Putin und Trump. Im Übrigen, wenn ich das noch sagen darf, ich bin auch der Auffassung, dass wir es mit dem Trumpismus, mit einem neuen Phänomen zu tun haben. Was ist dieses Amerika, was passiert da? Ist das nicht auch etwas, was es bisher so in der amerikanischen Geschichte nicht gegeben hat? Also das ist eine andere große Herausforderung.
Sagt der Historiker und Osteuropakenner Professor Karl Schlögel, ausgezeichnet mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Ich danke für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.